Und das heißt, ich fuhr nach Berlin und habe da von meinem Vater gesprochen und habe mit ihm gesprochen und mit dem Arzt gesprochen und habe gesagt, ich bin 3 Tage nicht da. So, halt durch. Und ich hatte auch eine Woche später Geburtstag. Das heißt, der hatte ein Geburtstagsgeschenk schon für mich. Und wieder hatten wir diese Vereinbarung, mein Geburtstag, ne? Mhm. 20. Geburtstag. Genau. Und dann bin ich weggefahren. Und als ich 2-3 Tage später wiederkam, ja, war er nicht mehr da. Ich habe eben auch öffentlich gesagt, dass ich es schade fand. Das wurde dann so sehr öffentlich als Distanzierung sozusagen gelabelt. Aber letztendlich habe ich vor allem gesagt, ich kenne Greta als sehr reflektierte Person. Ich hätte mir gewünscht, sie hätte sich nachdrücklicher zum 7. Oktober geäußert. Das ist nicht passiert.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Hauptstadt-Podcast der Funke Mediengruppe. Wir treffen Politikerinnen und Politiker, die unser Land und unseren Alltag prägen.
Wir sprechen in diesem Podcast mit unseren Gästen darüber, was die schwerste Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Wir sind Theresa Martus
und Jochen Gaugele aus der Funke Hauptstadtredaktion. Theresa vertritt heute Julia Emmerich.
Bei uns im Studio ist heute Luisa Neubauer. Sie ist 1996 in Hamburg als jüngstes von 4 Kindern geboren. Ihre Mutter ist Krankenschwester, ihr Vater leitet ein Altenheim, bis er 2016 an Krebs stirbt. Wenig später baut Neubauer Fridays for Future mit auf. Die größte Bewegung für den Klimaschutz, die es bisher gegeben hat. Fridays brachte in der Spitze mehr als 1 Million Menschen in Deutschland auf die Straße. Doch dann kam die Pandemie, dann der 7. Oktober und der Krieg in Gaza. Und wenn heute über FFF gesprochen wird, geht es häufig um Antisemitismusvorwürfe gegen Gründerin Greta Thunberg und die Haltung des deutschen Ablegers. Luisa Neubauer hat noch nie ein politisches Amt bekleidet und doch die politische Debatte der vergangenen Jahre geprägt wie wenig andere. Frau Neubauer, schön, dass Sie heute hier sind.
Schön, hier zu sein.
Was war Ihre schwerste Entscheidung?
Meine schwerste Entscheidung bis jetzt, oder zumindest eine sehr, sehr schwere Entscheidung bis jetzt, war die Entscheidung, den Tod und die Erkrankung meines Vaters öffentlich zu erzählen.
Sie waren 19, als Ihr Vater starb, mit gerade 60 Jahren. Wie sah Ihr Leben damals aus? Können Sie uns einen kurzen Einblick in diese Zeit geben?
Ja, natürlich. Das war eine absolut paradoxe Zeit für mich. Weil einerseits war ich 19, ich hatte mein Abi gemacht, ich fing an zu studieren, Geografie in Göttingen, eine absolute Leidenschaft von mir. Und ich glaube, die meisten Menschen kennen diese Lebensphase. Man zieht aus, man geht irgendwo anders hin und es öffnen sich ja überall Türen. Es gibt eine unglaubliche Aufregung, was da alles irgendwie an Welten sich noch eröffnen vor einem. Man findet neue Freundinnen und Freunde, man trinkt wochenlang außer Kaffee und Bier eigentlich nichts. Und das war eine wahnsinnig aufregende und besondere Zeit. Ich habe das geliebte Studium, das Ankommen in einer neuen Stadt, in einer neuen Lebensphase und auch diese neue Art, erwachsen zu sein. Also ich hatte nach dem Abi ein Jahr andere Sachen gemacht, bin Skilehrerin geworden, habe ehrenamtlich auf Höfen in England geholfen, war in Tansania mit meiner Kirchengemeinde, also konnte ganz viele tolle Sachen erleben. Und jetzt ging es irgendwie los und ich so wollte da in diese Art von Leben reinstarten. Und parallel, und das war eben dieser ganz merkwürdige und offensichtlich todtraurige Teil meines Lebens, parallel wurde klar, mein Vater hat eine Lungenkrebserkrankung. In einem Stadium, das klar ist, das wird tödlich. Und ich, die also irgendwie neu nach Göttingen zog, wusste, ich möchte nicht nur Freunde finden, ich muss sie jetzt Freunde finden, weil in den nächsten Monaten oder Jahren, das wusste man damals nicht, wird mein Vater sterben und ich werde Leute brauchen, die an der Uni bei mir sind und die mich verstehen.
Genau. Sie waren ja, bevor Ihr Vater starb, noch mit ihm zusammen in Rom, hatten noch eine Reise gemacht.
Genau, mein Vater ist ein fantastischer Mensch. Wir waren uns wahnsinnig nah und sehr, sehr, sehr verbunden. Also bis zuletzt war der eine ganz entscheidende Figur in meinem Leben. Und wir haben uns auf sehr, sehr vielen Ebenen getroffen. bis zu dem Punkt, dass genau für mich klar war, ey, ich irgendwie kann mir was aussuchen, was ich machen würde, und ich entscheide mich, mit meinem Vater zusammen zu verreisen. Das wäre ein großes Glück, und deswegen sind wir nach meinem 18. Geburtstag irgendwann gemeinsam eine Woche in Rom gewesen und haben ja die beste Zeit gehabt und nachts tonnenweise Eis gegessen und haben den Vatikan angeguckt und sind durch die Museen geschlendert. Und mein Vater hat sich so ein Hemd gekauft, was so ein bisschen so einen katholischen Einschlag hatte. Und dann saßen wir abends in diesen italienischen Pizzerien. Und ich war also mit meinem kleinen Sommerkleidchen und mein Vater mit diesem katholischen Hemd. Und wir haben geguckt, wie die Leute gucken. Und es war einfach sehr lustig. Und er hat auch einen unglaublichen Humor. Und wir hatten eine sehr innige und schöne Zeit zusammen.
Die dann im Jahr darauf sehr, sehr abrupt endete.
Genau. Dann war klar, das wird jetzt hier ganz anders aussehen. Und ich meine, die allermeisten Menschen kennen dramatischerweise, wie Krebs funktioniert und dass die Erkrankung das eine ist, aber diese Ungewissheit halt das andere ist. Und dass man irgendwie ganz viele Zahlen und Diagnosen bekommt. Und das kann aber alles gar nicht in Worte fassen, was eigentlich passiert. Und dass man sich so sehr sehnt nach Sicherheit, und niemand kann mir Sicherheit geben, weil man nicht weiß, was als nächstes passiert, welche Medikation, welche Behandlung anschlägt. Man kann so wenig kontrollieren bis hin zum Essen. Also ich erinnere mich, dass mein Vater dann in diesen ganzen Behandlungen war, und mein großer Wunsch war es, dass wir einfach ein normales Abendessen zusammen haben. Dass er sich danach nicht übergeben muss oder dass er nicht wieder appetitlos ist. Und dass wir einfach einmal so als Familie essen können, wie man das als Kind ja irgendwie endlos oft gemacht hat. Aber selbst das weiß man dann nicht, ob das heute Abend geht. Und das war also für mich damals mit irgendwie gerade 19 und sozusagen in meiner anderen sozusagen Lebenswelt eigentlich so auf diesem Pfad irgendwie Richtung Erwachsenwerden, war das eine ganz schwer auszuhaltende Realität, dass ich auf einmal mit meiner Familie zusammen, mit meinem Vater zusammen, mich so klein gefühlt habe, so erdrückt gefühlt habe von all dem, was ich eben nicht kontrollieren kann, was ich nur aushalten muss. Und dabei glaube ich, und das glaube ich kennen auch viele Leute, ist immer diese Erwartung im Raum, Krisen müssen einen stärker machen und irgendwie what doesn't kill you make you stronger. Und ich habe davon gar nichts gespürt. Ich habe mich klitzeklein gefühlt, ich habe mich erdrückt gefühlt. Ich hatte physisch das Gefühl, dass meine Schultern nicht groß genug sind, um das zu tragen. Und ich fand es himmelschreiend ungerecht. Ich dachte, warum er?
Ein Satz, den Sie damals häufig gehört haben, ist, Krebs ist ein Arschloch. So als Ausdruck einer gewissen Sprachlosigkeit von Freundinnen und Freunden. Sie haben ihn auch selber verwendet. Mhm. Hat Ihnen dieser Satz geholfen?
Ja, man sucht dann ja nach Schuldigen und man möchte so gerne irgendwie eine Logik finden. Warum passiert das? Und also zumindest mir ging es so, ich fand es ganz schwer auszuhalten, das irgendwie als blöden Zufall, als sagen molekulares Unglück in dem Körper von meinem Vater wahrzunehmen. Ich wollte, dass es jemanden gibt, den ich beschimpfen kann, der schuldig ist, der verantwortlich ist. Ich wollte sagen, ja, irgendwie schon so eine Art Gerechtigkeit, indem ich sagen kann, das ist das Opfer und das ist der Täter. Und das ist natürlich bei einer Krebserkrankung sehr schwer, beziehungsweise auf den ersten Blick ist das schwer, wenn man weiß, die kommt. Es gibt Faktoren, die dazu beitragen, dass man Krebs bekommt, aber dann gehört da immer zu auch Unglück und die Frage, wann wird es erkannt und welche Therapien funktionieren und so. Und das heißt, in dieser Zeit genau war dieses Krebs ist ein Arschloch, glaube ich, für viele da schimpfen wir auf den Krebsmodus drauf. Und das war für mich dann auch erstmal okay zu sagen, stimmt, das ist der blöde Krebs und so. Und für mich hat es aber im Nachhinein natürlich auch verschleiert, was noch hinter so einem Krebs steckt. Also bei meinem Vater war es zum Beispiel ganz klar, das war ein Krebs, der massivst vom Rauchen angetrieben wurde. Mein Vater hat zu dem Zeitpunkt aufgehört zu rauchen, aber davor hat er lange geraucht in seinem Leben, wie wahnsinnig viele Leute in dieser Generation. Und jetzt muss man sich fragen, und dann checkt dahinter die Frage, warum ist das Rauchen eigentlich so ein wichtiger Bestandteil? Naja, weil es eine Abhängigkeit ist, aber auch, weil es was mit Stress zu tun hat, mit einem Leben, was eigentlich zu viel ist, wo dann irgendwie die Feierabendzigarette irgendwie auch eine Ausflucht sein soll. Das heißt, hinter diesem Krebs ist ein Arschloch, steckt eigentlich erstmal irgendwie das Rauchen als Modus, da steckt die Industrie dahinter, die den Leuten das immer weiter irgendwie vor die Nase hält. Da steckt eine Erzählung dahinter, wie hart muss das Leben sein und was muss ich alles aushalten, was muss ich irgendwie mit meinem Körper kompensieren. Und dahinter steckt natürlich auch die Idee, dass jahrzehntelang an Stress und irgendwie Leben dann irgendwie mit dem eigenen Körper bezahlt wurden.
Eine bittere Ironie ist ja, dass ihre Mutter aus dem Haus Remzma stammt, das sehr bekannte Zigarettenmarken hergestellt hat. Auf wen sind Sie da wütend?
Ja, ich bin ja nur sehr indirekt mit dieser, Zigaretten Industrie verwandt, weil meine Großmutter da in die Familie reingeheiratet hatte, also in die Remzma-Familie und dann aber auch wieder rausgeschieden war. Das heißt, ich bin jetzt nicht aufgewachsen, ich bin auch nicht mit dem Namen oder sowas aufgewachsen, auch nicht mit dieser Identifikation. Aber durchaus, meine Großmutter wurde schon auf den Namen angesprochen, gibt es da irgendwie eine sozusagen Zusammenhang. Und das heißt, ich glaube noch mal mehr, ich glaube, ich habe da jetzt, ich glaube, diese Industrie an sich, wir wissen mittlerweile, was die Tabakkonzerne angerichtet haben und wie sie ein Sinnbild wurden von öffentlicher Desinformation, ne? Die ganzen Lügen über die Gesundheitsfolgen, das Kleingedruckte, das immer wieder neue Nischen finden, um ein Produkt zu vermarkten, was einfach Menschen tötet, das muss man ja einfach so sagen. Ich glaube, dass diese ganze Industrie eine sehr wichtige Erinnerung dafür, welchen Preis Tabakkonzerne, aber ja im weitesten Sinne auch fossile Konzerne bereit sind zu zahlen. Und dass am Ende irgendwo, zum Beispiel wie in meinem Fall, ein kleines Mädchen steht, zumindest habe ich mich damals so gefühlt, die denkt, ihre Schultern brechen zusammen.
Haben Sie da
noch einen Satz dazu? Aber ich glaube, was für mich, Krebserkrankungen sind schrecklich und die sind schrecklich für die, die betroffen sind und die sind schrecklich für die Angehörigen, die Konsequenzen dann davon tragen müssen mit. Und ich glaube, was mir damals nicht klar ist oder was mir erst rückblickend aufgefallen ist, ist, dass es so einen Modus gibt, Krankheiten zu so einem Naturphänomen zu erklären. Auch Mensch, Pech gehabt und Krebs ist ein Arschloch. Und auf der anderen Seite auch sagen, Trauer zu privatisieren. Also du bist dann für dich traurig, Mensch, du Arme. Aber selten, zumindest habe ich das nicht erfahren, zu politisieren. Also auch vielleicht auf größere Zusammenhänge zu gucken. Und ich glaube schon, dass es mir damals geholfen hätte, mehr zu verstehen, welche Systeme und Strukturen eigentlich auch dafür sorgen, dass so viele Körper so krank werden auf den unterschiedlichsten Ebenen. Ein Teil ist immer Medizin und Pech und Genetik und Lebensstil und sonst was. Aber ein anderer Teil ist auch immer die Frage, in was für einer Gesellschaft leben wir und wer schützt eigentlich unsere Körper? Vor wem vor allem?
Haben Sie der Familie, Ihrer Mutter, Ihrer Großmutter und den beiden vielleicht auch persönlich Vorhaltungen gemacht, als der Vater erkrankte?
Also ich bin da sozusagen viel zu, das ist viel zu weit weg von mir, als dass mich das jetzt so persönlich anspricht. Wie das so ist bei so Krankheiten, es gab schon einen Moment, dass ich dachte, hätte doch mein Vater einfach mit dem Rauchen früher aufgehört. Ne? Und wie oft habe ich irgendwie als Kind mit ihm um diese scheiß Zigaretten irgendwie diskutiert und wie oft hat meine Mutter probiert, das irgendwie früher einzuleiten. Und man weiß, wie fies das ist, wenn man, ne, wenn man raucht. Wir wissen, wie schwer das ist, da wegzukommen. Und das war schon schwierig für mich, das nicht irgendwie meinem Vater übel zu nehmen, zu sagen, ey, du hast er hat Kinder und er hat unter anderem mich. Und um alles in der Welt war ich da nicht wichtig genug, denkt man dann ja kurz. So, das wissen wir ja, funktioniert das Rauchen nicht und so funktionieren Zigaretten nicht. Umso wichtiger wäre es, Menschen davor zu schützen, natürlich.
Sie waren mit Ihrem Vater noch in Rom, haben Sie erzählt, eine wunderbare Zeit. Gab es dann den Punkt, wo klar war, er wird nicht mehr gesund? Können Sie sich an den Moment erinnern, als Sie verstanden haben, Sie werden ihn verlieren?
Es gab mehrere solche Momente, weil die erste Diagnose war schon, das ist langfristig nicht heilbar. Also es gab nie die Option, er überlebt das. Das heißt, das erste Mal, als da meine Mutter mir das erzählt hat, dass es diese Diagnose gibt, da war klar, okay, das ist jetzt, das wird nicht mehr. Und damals war aber noch, das ist ja das Fiese, ne, da ist ja alles offen. Und Ärzte wollen natürlich auch dann keine falschen Hoffnungen machen. Sie wollen aber auch nicht Panik verbreiten. Das verstehe ich natürlich auch. Damals war so die Devise 3 Jahre mindestens. Und das mündete dann in diesen Deal, den ich mit meinem Vater gemacht hatte. Ich hatte gesagt, bis ich meinen Bachelor habe, musst du durchhalten. Mein älterer Bruder hatte auch sozusagen dieses Abschlussbild bei der Uni, wo man da steht und die Eltern stehen da. Und ich hatte das im Kopf, das Bild stand bei uns und ich habe gesagt, das will ich auch. Ich möchte meinen Bachelor machen und meine Eltern sollen dabei stehen.
Und es wurden dann keine 3 Jahre?
Nee, es wurden 6 Monate, genau. Ach,
okay.
Genau, also als ich das, die erste Woche vom 2. Semester habe ich verpasst, wegen der Beerdigung.
Waren Sie dabei, als er gestorben ist?
Nee. Ich war genau an dem Wochenende, auch wieder so ein Ding, das Wochenende war ich angenommen für so ein fantastisches Programm. Ich sollte Jugendbotschafterin werden von einer Entwicklungsorganisation, One heißen die, ganz, ganz tolle Organisation. Und es war das, und ich hatte mich da beworben und ich war so froh, dass ich da angenommen war. Und die hatten so ein Auftaktwochenende und das heißt, ich fuhr nach Berlin und habe da mit meinem Vater gesprochen und habe mit ihm gesprochen und mit dem Arzt gesprochen und habe gesagt, ich bin 3 Tage nicht da. So. Halt durch. Und ich hatte auch eine Woche später Geburtstag. Das heißt, der hatte ein Geburtstagsgeschenk schon für mich. Und wieder hatten wir diese Vereinbarung, mein Geburtstag, ne? Mhm. 20. Geburtstag. Genau. Und dann bin ich weggefahren. Und als ich 2, 3 Tage später wiederkam, ja, war er nicht mehr da.
Wenig später haben Sie Fridays for Future in Deutschland mit aufgebaut. Gibt es zwischen den 2 Dingen eigentlich einen Zusammenhang? Es klang eben schon so ein bisschen an.
Also das waren 4 Jahre oder 3, 3,5 Jahre später. Also da war schon noch ein Zeitraum dazwischen. Ich glaube, also in erster Instanz habe ich diese Bewegung mit vielen anderen zusammen aufgebaut. Aus einer sozusagen aus der Klimakrise heraus und aus dem mit Blick auf die Bundesregierung damals noch unter Merkel und was damals eben passiert oder nicht passiert ist. Und ich glaube auch in den ersten oder ja im ersten halben Jahr von der Bewegung war klar, ich mache das, ich mache alles, was ich kann, ich tue das. Ich habe damals manchmal so ein bisschen gedacht, wie skurril, dass mein Vater mich nie als öffentliche Person erlebt hat. Also er hat das natürlich gar nicht mitbekommen. Ich habe damals aber nicht so richtig, ich habe mich jetzt nicht getrieben gefühlt von dem Tod von meinem Vater oder von der Trauer, sondern ich habe es gemacht, weil es richtig war. Und dann ist aber dieser Moment durchaus eingetreten, von dem ich schon gesprochen hatte, nämlich, dass ich gemerkt habe, Moment, irgendwie in dieser ökologischen Auseinandersetzung gibt es schon eine Gefühlslage, die ich kenne. Und zwar dieses Gefühl, ich dachte, ich stehe auf einem sicheren Hafen und es ist aber eigentlich Treibsand. Und das hatte ich eben mit meinem Vater so sehr. Es war für mich unvorstellbar, dass mein Vater nicht mehr da ist. Also zumindest nicht in diesem Lebensabschnitt. Das war für mich so eine sichere Bank. Das war die Person, die ich abends angerufen habe, wenn ich von der Party nach Hause gefahren bin. Das war die Person, die ich angerufen habe, wenn es mir schlecht ging. Das war die Person, die irgendwie besser Bescheid wusste, wie es meinen Freunden gerade geht als ich. Und das heißt, das war undenkbar, dass das nicht mehr da ist. Und als dieser Faktor in meinem Leben wegfiel und man ist im freien Fall und merkt, oh Gott, da kommt ja gar nichts. Auf einer ganz anderen Ebene habe ich dann später, als ich vor diesen Zahlen saß und gemerkt habe, so schlimm steht es in unserem Planeten. Das sind die Aussichten für auch mein Leben hier in Deutschland, für unser Leben hier in Deutschland und gar nicht zu sprechen von Freundinnen und Freunden irgendwie im globalen Süden. Da habe ich gemerkt, okay, das kommt mir bekannt vor. Und das war auf eine ganz skurrile Art und Weise eine beruhigende Erkenntnis, weil ich ja wusste, das mit meinem Vater habe ich durchgehalten. Und ich habe nicht so schnell, wie die es in den Hollywood-Filmen zeigen und nicht so romantisch und nicht so, sozusagen, filmreif. Aber ich habe da einen Weg durchgefunden. Oder ich finde da immer noch einen Weg durch. Und das war, ja, es gab dann diesen Moment, dass ich irgendwie in meinem kleinen WG-Zimmer in Göttingen saß und dachte, Moment, wenn ich das durchgehalten habe, emotional, in meinem Herzen, auf meinen Schultern, ich glaube, dann ist das vielleicht eine Kraft, die mir helfen kann, auch in der ökologischen Krise einen Modus zu finden, wo wir nicht leugnen oder verschleiern, was uns alles gerade abhanden kommt und wie viel wir schon verloren haben, aber wo wir gleichzeitig merken, was für Kräfte in uns stecken können und wie wir auch Halt finden können in einer sehr unsicheren Welt.
Wer hat Sie damals aufgefangen? Sie hatten in Göttingen schon, sind nach Göttingen gegangen in dem Bewusstsein, Sie brauchen da jetzt
ja,
Leute.
Ja, ich muss ganz schnell Freude finden.
Ja,
ich habe, also ich glaube, alle Menschen, die mal jemanden verloren haben oder die so tiefe Krisen durchgemacht haben, kennen ja wahrscheinlich das Gefühl, dass man da merkt, oi, wer ist da? Und ich hatte ein unglaubliches Glück, von so vielen Menschen umgeben zu sein, die einfach auf jede Art und Weise da waren, die mir, also diese Trauer kann einem niemand abnehmen, aber ich glaube, man kann einem das Gefühl abnehmen, dass da sonst nichts mehr im Leben ist. Das ist ja, was dann Trauer macht. Trauer frisst dir alles auf, was da sonst noch ist, an Lebensfreuden, an schönen Momenten, an irgendwie Leichtigkeit. Ich erinnere dieses Gefühl, ich bin durch die Straßen geradelt und dachte, ich kann nie wieder glücklich sein. Ich dachte, das bleibt jetzt einfach so. Und ich glaube, das Umfeld, was man dann braucht, ist da, um einem einfach immer wieder zu sagen, nein, es bleibt nicht so. Und du bist auch wer ohne deinen Vater. Und zu sagen, da ist noch mehr in dieser Welt. Und das ist da und das guckt dich an jeden Tag. Und du kannst es noch nicht sehen, aber irgendwann kannst du es wiedersehen. Genau, und das war fantastisch. Also und ich war dann, als ich im zweiten Semester zu spät in die Uni kam, weil ich eben mit der Beerdigung meine Kurse verpasst habe, waren da fantastische Leute, die da waren, die es gecheckt haben, was ich gebraucht habe oder probiert haben, es zumindest zu verstehen, die mich rigoros abgelenkt haben und so, ja.
Sie haben 2022 zusammen mit Ihrer Großmutter Dagmar Rienzer ein Buch veröffentlicht, Gegen die Ohnmacht, und da zum ersten Mal den Tod Ihres Vaters groß thematisiert. Warum war die Entscheidung, das so in die Öffentlichkeit zu tragen, schwierig?
Ja, also die Sache ist die, wenn man mit 19 oder mit, damals war ich dann, nee, später war ich, also als ich, wenn man mit 22 öffentliche Klimaaktivistin wird, und ich sehe jetzt ja nun mal auch ziemlich jung aus, das heißt, ich wurde auch gerne mal für irgendwie 18 oder sowas gehalten, dann ist eigentlich die erste Frage, die einem gestellt wird, wenn man öffentlich zum Schul- oder Uni-Streik ausruft, die erste Frage ist, was halten deine Eltern davon? Das heißt, ne, und es war ein großes Thema, alle haben damals gesprochen, die Eltern von Greta, was sagen die? Und die junge Schulstreiker auf der Straße, die wurden alle gefragt, was machen deine Eltern? Und ich habe von Tag 1 eine Wahnsinnsangst vor dieser Frage gehabt, weil ich nicht weiß, ob ich das sagen kann, ohne zu heulen. Und das hat natürlich überhaupt nicht gepasst. Wir wollen das Klima retten. Ich kann da jetzt nicht losheulen, weil mein Vater tot ist. Das heißt, ich habe diese ganzen ersten, ja, zweieinhalb Jahre sozusagen um diese offensichtliche Frage rum navigiert. Das heißt, eigentlich sollte es irgendwie gar keine große Rolle spielen. Aber es war eben damals die große Frage, was sagen denn deine Eltern dazu? Mhm. Oder aber auch diese Einordnung, wo aus welchem Haus kommst du, was machen deine Eltern? Und mach das nicht, ne? Dann gab es Leute auf Twitter, das hat mich fertig gemacht, die mir gesagt haben, oh, die hat ja diesen, keine Ahnung, reichen Vater, der macht alles für sie. Und ich habe so da gesessen und gesagt, fickt euch, sorry. Ich habe gesagt, so, ich wünschte, ich hätte irgendeinen Vater gerade, da ist niemand. Und das heißt, es war...
Er war auch gar nicht reich, oder doch?
Nee, mein Vater war, der hatte so ein kleines Altenpflegeheim geleitet mit meiner Mutter da. Also wer sich in der Pflege auskennt, weiß, was man da macht. Der war Soziologe, der hat sich für Menschen eingesetzt den ganzen Tag. Als er gestorben war, haben die Frauen, ich glaube, die beim Butni gearbeitet haben, eine gemeinsame Trauerkarte geschrieben. So sehr nah war er bei diesen
der Butni Leuten, um die Ecke.
Genau, und der Butni um der Ecke hat eine Trauerkarte geschickt. Also es war irgendwie auf eine ganz merkwürdige Art und Weise wegen diesem Schulen, wegen diesem Kinderding. Es war einfach sehr omnipräsent, wo denn die Eltern sind und was die machen. Und das heißt, ich war, habe das gemerkt, ui, irgendwie steht mein Vater die ganze Zeit mit im Raum, ohne dass ich Ownership, ohne dass ich sozusagen eine Selbstbestimmung darin habe, wie er im Raum steht. Und dann habe ich immer von meiner Mutter erzählt. Also meine Mutter ist eine sehr präsent in meinem Leben, wahnsinnig tolle Frau. Dann war immer die Annahme, oh, sind deine Eltern getrennt. Und dann, so, das heißt, dann musste ich darauf eingehen. Das heißt, es wurde einfach immer klarer, dass mich das irgendwie in Bedrohung bringt.
Aber darüber zu schreiben war dann eher eine Erleichterung.
Genau, also ja. Vielleicht sozusagen, oder dazu kam diese Frage, um das noch vielleicht zu Ende zu bringen. Trauer, ich glaube, in Deutschland, ich glaube, wir sind nicht gut darin zu trauern. Ich glaube, das ist ein, was ich zumindest erlebt habe, ein völlig verkorkstes Ding. Da kannst du 3 Monate traurig sein, aber danach, wenn du sagst, oh, mir geht's heute nicht so gut, mein Vater ist gestorben, wird irgendwer sagen, ach, ist doch schon gar nicht, ist doch schon länger her. Und du denkst, so funktioniert es aber nicht. Jahre später hat man vielleicht Momente oder Phasen, wo da wieder ganz viel hochkommt. Man muss irgendwie arbeiten, man muss es verarbeiten und es gibt überhaupt kein Bewusstsein dafür. Das wird alles schön klein geredet, tschüss, tschüss, mach hier die Beerdigung und dann geht's aber weiter im Leben und Kopf hoch und so. Und diese, und ich wollte das nicht so mitmachen und ich wollte vor allem nicht diese, sozusagen, das zu meinem kleinen Luisa-Problem machen und damit aber eben auch die Existenz von meinem Vater in meinem Leben immer so klein machen, immer in so eine Ecke. Hier bin ich öffentlich und da kann er auf gar keinen Fall stattfinden. Es hat sich respektlos meinem Vater gegenüber angefühlt und auch respektlos unserer Beziehung gegenüber. Und ich habe eigentlich von Anfang an mir immer vorgenommen, auch um meinem Vater praktisch im Leben zu halten, wenn ich an ihn denke oder wenn es im Gespräch irgendwie aufkommt, dann möchte ich, dass er da sein kann. Und das mache ich im Privaten auch genauso. Und ich möchte es normalisieren eigentlich oder zumindest meinen Teil dazu beitragen, dass diese Menschen weiter da sein dürfen, in was auch immer für einer Form. Und das hat aber dann sozusagen mit meiner öffentlichen Arbeit dazu geführt, dass eben genau das Gegenteil eingetreten ist. Mein ganzes Leben war irgendwie irgendwo, aber mein Vater war nicht mehr da. Und das wurde irgendwann total schwer zu ertragen. Und bevor ich dieses Kapitel geschrieben habe in diesem Buch, da gab es so einen Moment, erinnere ich, als wäre es gestern, da saß ich bei der Talkshow 3 nach 9. Mhm. Und da waren Caroline Busbach und ihr Vater, Herr Busbach, eingeladen. Die saßen auf so einem Vater-Tochter-Couch, das war so ein Sessel für zwei in dieser Runde. Mhm. Und die beiden haben die ganze Zeit in dieser Runde über ihr Vater-Tochter-Verhältnis gesprochen. Mhm. Und ich bin natürlich die Erste, die normalerweise euphorisch ist, wenn Menschen da eine enge Beziehung haben. Das begrüße ich, ich finde das toll, ich finde das bereichernd. Und ich saß da und ich weiß nicht, wie lange diese Aufzeichnung ist. Für mich hat es sich ungefähr nach 12 Stunden angefühlt, weil ich dachte, jede Sekunde fragt mich Giovanni Di Lorenzo, wie es da mit meinem Vater ist. Und ich habe diese Frage in meinem Kopf durchgegangen und ich habe die ganze Zeit gedacht, schaffe ich das zu sagen? Mein Vater lebt nicht mehr, ohne zu weinen. Und ich wusste, ich kann das nicht. Und es war so körperlich schrecklich, weil ich das Gefühl hatte, ich habe gar kein Training darin, darüber zu sprechen, so wie ich jetzt hier darüber spreche. Ich wusste gar nicht, was die Worte sind. Ich konnte das gar nicht fassen. Und nach dieser Sendung, da bin ich rausgegangen und dachte, das kann so nicht weitergehen. Und dann habe ich entschieden, ich möchte darüber sprechen, obwohl ich weiß, ne, dass das ist privat, es ist irgendwie ungewohnt in der deutschen Öffentlichkeit. Trauer hat wenig Ort, Platz in der Regel. Ich mache mich irgendwie auch angreifbar damit, was auch immer. Und ich kann ja auch meinen Vater gar nicht fragen, wie er das finden würde. Ich muss dann irgendwie so, ne? Aber ich habe mich entschieden, ich fälle diese Entscheidung in diese Richtung.
Gab es denn negative Reaktionen dann?
Ich glaube, also es war mir natürlich ganz wichtig, ich habe dieses Kapitel in diesem Buch, Gegen die Ohnmacht, habe ich bewusst so geschrieben, wie ich es geschrieben habe, sehr aus meiner Perspektive, weil Trauer und Verlust natürlich für alle unterschiedlich ist. Und ich kann nicht für andere Menschen sprechen, die meinen Vater kannten, die andere Lebensabschnitte mit ihm geteilt haben. Aber da war ich überrascht, wie viele Menschen, auch die meinen Vater kannten, das glaube ich, so mir das zumindest gespiegelt haben, in Form von Dankbarkeit, dass sie gesagt haben, das war so ein toller Mann, es ist toll, dass er so wieder auch, oder dass er so auch im Leben bleibt. Ich glaube, ja, also es gab schon schwierige Kommentare von
wem?
Ja, also von Leuten, die dann, ich glaube, das so ausgelegt haben, als würde ich dann irgendwie so wie irgendwie Öffentlichkeit suchen oder Mitleid suchen oder sowas durch so eine Art von Öffnung.
Aufmerksamkeit maximieren genau, für sie selbst. Und
ja, genau, wo ich, also das ist Gott sei Dank, waren das nur ganz wenige Stimmen und der überwiegende Teil von Leuten, die sich gemeldet haben, waren einfach total liebevoll und empathisch und vor allem, also ist mir sehr, sehr viel Dankbarkeit begegnet, weil einfach so viele Menschen diesen Kampf mit Krebs kennen und auch diese Sprachlosigkeit kennen und das Leiden darunter, dass gerade weil Krebs eine solche Volkskrankheit geworden ist, es so banalisiert wird. Ah ja, Krebs kenne ich auch, meine Tante hatte auch. Und man sitzt da und denkt, aber hier geht's, das ist doch, ne, mein Vater, das ist doch meine Mutter, das ist doch meine Freundin, das ist nicht, das darf nicht einer von vielen Fällen sein. Es ist was ganz Besonderes, weil dieser Mensch so besonders war. Und ich glaube, das auszuhalten, dass wir eine ganz banale Scheißkrankheit haben, die aber so viele einzigartige Menschen das Leben so schwer macht oder das Leben beendet, dass das gleichzeitig existiert. Das habe ich probiert in Worte zu fassen und ich erlebe zumindest sehr viele Menschen, die das kennen.
Und diese beklemmenden Situationen haben Sie nicht mehr, weil es eben ausgesprochen ist, so diese Talkshow-Situationen. Oder ist es immer noch schwer und denken Sie immer noch, hoffentlich fragt keiner?
Also ich habe darüber gesprochen, jetzt mehrfach, ich tue es ja auch hier, ich habe darüber geschrieben, ich habe darüber Sachen geteilt auf Social Media. Ich glaube, was dann manchmal der Eindruck ist, dass es nicht mehr schwer ist oder dass es nicht traurig ist oder dass man nicht leidet. Und das heißt, und das ist ja auf gar keinen Fall der Fall. Ich sozusagen, vielleicht hört man sich auch ein bisschen raus, es ist ein total verletzliches Thema, weil sozusagen ist der eigene Vater. Und das heißt, was ich schon manchmal erlebe, was ich ein bisschen merkwürdig finde, ist, wenn, keine Ahnung, in so einem sehr politischen 5-Minuten-Interview am Ende auf die letzten 40 Sekunden gesagt wird, und ihr Vater hatte ja Krebs, wie geht's Ihnen damit? Und ich denke, genau, och, weiß ich nicht. Also ich bin immer dafür, solche Todesfälle zu sagen, also oder Trauer zu normalisieren, aber ist das das Format, weiß ich nicht. Also ich erlebe schon Momente, wo ich ein bisschen verwirrt bin von dem Format oder von dieser Beiläufigkeit, in der dann über so sehr intime Sachen gesprochen wird. Und es gibt natürlich Momente, wo ich, auch wenn ich irgendwie in einem öffentlichen Moment bin, dann, keine Ahnung, überwältigt bin von der Erkenntnis, so fuck, keine Ahnung, ich habe jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, ich kriege einen Preis oder ich werde ausgezeichnet für irgendwas oder ich erreiche irgendwas und ich, mein Impuls wäre, meinem Vater ein SMS zu schreiben und ich hole mein Handy raus und ich habe das bis heute, dass ich manchmal denke, ich schreibe das kurz.
Und haben Sie dann, die Nummer noch gespeichert? Ja.
Natürlich, ich glaube, wie viele Kinder, ich kenne die natürlich noch auswendig und so. Das heißt, das ist ja das Gemeine an der Trauer. Die wird dargestellt, als wäre das irgendwie so eine Phase und es wird einfach immer weniger. Und ich glaube, viel mehr ist ja sozusagen Trauer etwas, was einfach im Leben ist. Und die Frage ist, wie verarbeitet man das und wie präsent darf es sein und probiert man sozusagen Trauer auch in Orten, in Momenten zuzulassen, wo man einfach froh ist, wo man lacht und man denkt, super, ich denke an diese Person, aber ich mache das gerade in Momenten auch, wo es mir vielleicht gut geht und wo was Schönes ist und ich muss es nicht immer durch Traurigkeit und durch Verzweiflung empfinden, sondern ich darf das auch dann fühlen, wenn es richtig schön ist, so schön, dass man denkt, ich würde es gerne mit der Person teilen.
Haben Sie sich das okay von wichtigen Menschen geholt, bevor Sie das in dem Buch thematisiert haben?
Ja, natürlich.
Haben? Ihre Mutter oder ihre Schwester?
Ja.
Und die haben gesagt, ist okay.
Ja.
Ja, mach es.
Ja, das war, genau, das ist, wir haben das irgendwie, finde ich, also es ist eine ultra große Belastung für Familien sowas und wir haben das aber, finde ich, sehr, sehr schön gemacht und wir hatten natürlich das Glück, meine Eltern hatten, wie gesagt, ein ganz kleines Heim für alte und kranke Menschen, pflegebedürftige Menschen. Und das heißt, da war natürlich auch das Sterben schon eine Omnipräsenz. Das heißt, ich kannte das schon und ich kannte das Bestattungsunternehmen, was wir dann angerufen haben. Und wir wussten, wie das funktioniert. Und das war, wir hatten, und mein Vater war vielleicht die stärkste und wichtigste Person von allem und hat uns allen irgendwie auch gezeigt, wie man, ja, sich nicht so sehr verliert, wenn man so was Großes verliert.
Mhm. Haben Sie für sich die Frage beantwortet, wie Ihr Vater diesen Umgang mit seinem Sterben gefunden hätte?
Habe ich mir ehrlicherweise noch nie gestellt, oder sozusagen noch nie beantwortet, die Frage vielleicht gestellt. Doch, ich glaube, der hätte das auch schön gefunden, zu wissen, er ist da. Und man, was ist das Leben nach dem Tod? Und ich glaube, das ist vor allem das, was man, das ist das Leben, was man in anderen Herzen weiterträgt. Und ich probiere das.
Das ist Ihre Definition von Leben nach dem Tod. In den Herzen der anderen
lebt
weiterleben.
Lebt die Person weiter, genau. Und dass man sich manchmal umguckt und denkt, der zwinkert er mir zu.
Ihr Leben in den Jahren danach war geprägt von Fridays for Future, vom Aufbau dieser Bewegung in Deutschland. Und Sie haben darüber natürlich auch sehr, sehr viele Menschen kennengelernt. Wer gehört denn heute zu Ihrem engsten Kreis?
Ja, Gott sei Dank ganz viele tolle Leute. Und wunderbarerweise aber auch sehr viele Menschen weiterhin, die mich schon ganz lange kennen. Also die Menschen, die damals, ich glaube eigentlich alle Menschen, die damals auf der Beerdigung von meinem Vater waren, und das waren sehr viele Leute und viele, viele, viele von meinen Freunden, die ihn alle auch kannten und geschätzt haben, die sind bis heute da. Und es ist wahrscheinlich jetzt offensichtlich umso wertvoller zu wissen, andere Menschen denken auch an ihn.
Und die Leute aus dem ersten und zweiten Semester sind noch da?
Viele zumindest, genau. Und ich glaube, zumindest geht es mir so, dass hier eine der ganz gemeinen Dinge beim Trauern ist, dass man irgendwann doch Sachen vergisst und man hat wahnsinnig Angst vor dem Vergessen. Und man denkt, wenn ich was vergesse, wie hat die Person nochmal genau gelacht oder gerochen oder was hat die nochmal gesagt, dann denkt man, lässt die Person auch gehen, obwohl man sie nicht gehen lassen möchte. Und ich finde, bis heute eine der größten Entlastungen dabei ist, dass man diese ganzen Erinnerungen gar nicht bei sich alleine tragen muss, sondern dass die ganz viel verteilt sind. Und daraus wird dann eben eine Person und ein Leben und eine Existenz.
Spielt Greta Thunberg in Ihrem Leben noch eine Rolle?
Als die Person, die mit 17 mehr fürs Klima gemacht hat als die meisten anderen Menschen in ihrem Leben, auf jeden Fall.
Aber privat nicht mehr?
In dieser Phase auf jeden Fall nicht so wie früher.
Waren Sie befreundet?
Ja, ich glaube schon. Ist ein krasser Themenswitch gerade.
Ja.
Menschen, die einem wichtig sind.
Okay, aber ja.
Oder wichtig waren.
Also ich verstehe die Fragestellung, aber ich glaube mit Bezug auf meinen Vater. Genau.
Das sind natürlich andere ein Menschen. Level.
Genau.
Ihr Leben ist ja weitergegangen, dann eben in Fridays for Future, in dieser, in dieser Bewegung. Deswegen sind wir auch über Menschen dann zu Greta gekommen und haben gefragt, ob sie auch mal eng war. Haben Sie verstanden, warum sich Greta Thunberg nach dem 7. Oktober und dem Beginn des Gaza-Krieges so in diese Richtung entwickelt hat und auch Positionen vertreten hat, die von manchen auch antisemitisch verstanden wurden?
Also ich habe das natürlich probiert nachzuvollziehen, was da passiert ist. Aber ja auch, und das ja auch schon mehr öffentlich gesagt, auch gesagt, wo ich Dinge vielleicht anders sehe oder anders einordne. Und das ist ja das Glück einer pluralistischen Klimabewegung, dass es Gott sei Dank möglich ist, dass wir auf unterschiedliche Art und Weise und auch mit unterschiedlichen Perspektiven und teilweise auch mit unterschiedlichen Einordnungen uns für die Sache einsetzen.
Der Eindruck, der damals entstanden ist, oder den ich hatte das immer so aus der Halbdistanz verfolgt und beobachtet, da gab es eine Klimabewegung, die wahnsinnig erfolgreich war. Und plötzlich reden die nicht mehr über das Klima, sondern über Gaza und diesen Krieg. Wie ist Ihnen das da in dieser Phase selber ergangen? Hatten Sie auch den Eindruck, da trägt die Bewegung was davon? Oder Greta, trägt diese Bewegung was davon, weg von dem eigentlichen Ziel?
Also ich glaube, diese Vorstellung, dass sich Aktivisten zu einer Sache zu äußern haben und zum Rest bitte nicht, ich glaube, das ist eher ein Problem einer Öffentlichkeit als der Aktivistin. Ich glaube, da muss man sich selbst vielleicht ein bisschen befragen, was man eigentlich von Leuten erwartet und warum man meint, einen Anspruch darauf zu haben, wozu sich eine Bewegung positioniert und wozu nicht. Das andere ist, glaube ich, dass man einfach anerkennen muss, dass der Diskurs in Deutschland ein wirklich diametral anderer ist als in den allermeisten anderen Ländern. Und das heißt, dass dort zum Beispiel auch der Einsatz von Greta für Gaza oder Palästina oftmals als große Bereicherung für irgendwie die Klimagerechtigkeitsfrage gelesen wird und dass es sehr spezifisch Deutschland ist, wo das anders eingeordnet wird, zumindest von einigen. Es gibt ja auch hier wahnsinnig viele Menschen, die einfach Greta sehr dankbar sind, dass sie sozusagen in diesen Menschenrechtsfragen eben auch dezidiert auf die Rechte und Menschenrechte und Würde von Menschen in Palästina aufmerksam gemacht hat.
Sind Sie ihr dankbar?
dass sie das aus. Also ich glaube, ich bin ihr dankbar und ich glaube, dass es also für Unglaubliches, also für diese unglaubliche Kraft, die sie da reingesetzt hat. Ich glaube, man kann das dann politisch bewerten, wie man es möchte. Ich glaube ehrlicherweise, dass gerade in Deutschland die Leute sagen, oh, die Klimabewegung hätte sich nicht dazu äußern dürfen. Das waren Leute, die jetzt, oder da denke ich, Leute, wenn ihr euch fürs Klima einsetzen wollt, dann macht das bitte einfach und sozusagen tut doch gerne was, statt sozusagen krittelnd am Seitenrand zu stehen und sich zu beschweren, wer gerade irgendwie was macht. Ich glaube, man kann überhaupt nicht, also ich glaube, es ist schwer nachzuvollziehen für Außenstehende, was das für ein unglaubliches, also was für eine Kraft es braucht, als Greta diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich schmeiß mich da rein in diese politische Krise, im Diskurs. Ich halte das medial aus. Und damit hat sie sozusagen für sehr viele Menschen auf der gesamten Welt eine Vorbildsfunktion eingenommen in der Frage. Uns in Deutschland war das hier halt immer wichtig, zu sagen, ja, wir probieren eben schon auch immer wieder auch den humanistischen, den menschenrechtlichen Anspruch überall zu sehen und auch überall zu verteidigen. Und da eben das Leiden auf allen Ebenen zu sehen. Und gleichzeitig, glaube ich, kann man schon oder muss man auch gerade der deutschen Öffentlichkeit attestieren, dass sie viel zu lange, viel zu wenig über die unglaublichen Verbrechen in Gaza gesprochen hat und dem zu wenig Raum gegeben hat und den Menschen, die sich dafür eingesetzt haben in Deutschland, ununterbrochen Steine in den Weg gelegt haben, dass das parallel zero dazu beigetragen hat, dass wir in Deutschland weniger ein Antisemitismusproblem bekommen, kommt noch obendrauf. Also es ist ja nicht mehr so, als würde man sagen, super, wenigstens haben wir das Problem nicht mehr, sondern jetzt sind eigentlich alle unglücklich und fühlen sich nicht gesehen. Und der öffentliche Diskurs muss sich da, glaube ich, sehr, sehr deutlich reflektieren und wir tun das als Bewegung natürlich auch.
Nach dem 7. Oktober und dem Kurs, den Fridays for Future International genommen hat, haben sich ja distanziert als deutscher Ableger. Aber das hat vielen auch nicht gereicht. Die haben nachgesetzt und gesagt,
Schwede, da wurde die Welt von uns gefordert.
Genau, es wurde gefordert, sich loszusagen von der internationalen Bewegung. Wir sollten uns umbenennen. Genau. Ja. Wie war das damals?
Ja, es war ein Horror. Ich habe das erste und einzige Mal im Leben eine Panikattacke gehabt in dieser Phase, weil ich dachte, das war ein solcher Druck, da haben sein Bundespolitiker in mein Telefon reingebrüllt, da ging jeden Tag auf. Leute, da ging jeden Tag auf Social Media die Welt unter, da sozusagen hatte ich kurz das Gefühl, dass wir verantwortlich sind für irgendwelche Anschläge und es war eine solch krasse Stimmung. Alles sozusagen auf einer Jugendbewegung, die ja einfach nur, wir wollen einfach nur das Klimagerechtigkeit und so, und es war total, also es war ein Horror, da durch zu navigieren. Wir haben Gott sei Dank in der Bewegung in Deutschland wahnsinnig solidarisch und liebevoll, zumindest in weiten Teilen miteinander, wirklich probiert, da irgendwie Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, okay, wo stehen wir, wo wollen wir stehen, wie geht das? Und haben halt dann gesagt, okay, wir machen das, wo wir hinterstehen können. Aber wir können jetzt nicht blind links dem nachrennen, wo uns irgendwer hinbrüllt. Jetzt aber natürlich gucken wir auch dahin und denken, an welchen Stellen hätten wir es anders machen sollen. Und wir reflektieren uns da sehr gründlich und sehr umfassend und probieren auch Verantwortung zu übernehmen für Dinge, die mit dem Wissen von heute hätten anders laufen müssen.
Konkret?
Naja, zumindest zum Beispiel, dass wir und auch ich persönlich am Anfang sehr auf Arbeitsteilung gesetzt haben. Also wir haben gesagt, okay, wir machen hier die Statements, wir setzen uns ein, wir rufen auch zur Solidaritätskundgebung. Ich habe eben auch öffentlich gesagt, dass ich es schade fand. Das wurde dann so sehr öffentlich als Distanzierung sozusagen gelabelt. Aber letztendlich habe ich vor allem gesagt, ich kenne Greta als sehr reflektierte Person. Ich hätte mir gewünscht, sie hätte sich nachdrücklicher zum 7. Oktober geäußert. Das ist nicht passiert. Ich habe damals übrigens auch hier öffentlich kritisiert, wie mit Greta umgegangen wurde in der Öffentlichkeit, was wirklich unter keinem Gesichtspunkt zu rechtfertigen war, was da stattgefunden hat. Wir haben dann aber als Bewegung die Entscheidung getroffen, dass wir gar nicht der geeignete Akteur sind, jetzt weiterhin zum Beispiel für eine Öffnung des Diskurses einzutreten, noch mehr auch das palästinensische Leid nach vorne zu heben. Wir haben natürlich dann auch ein Ceasefire, so einen Waffenstillstand gefordert, aber wir haben uns jetzt nicht sozusagen vorne hingestellt, wir haben nicht nachdrücklich genug verurteilt, welche Repressionen Menschen in Deutschland erfahren haben, die sich eben für Menschenrechte in Palästina und in Gaza eingesetzt haben. Da waren wir sehr, sehr, sehr zurückhaltend und das hat natürlich dann es anderen noch schwerer gemacht. Ich habe damals und wir haben damals gedacht, okay, wir kriegen hier so viel, auf die Fresse auf gut Deutsch. Wir sind unter solcher Beobachtung und wir haben die Klimakrise, die wir irgendwie bekämpfen müssen. Und ich hatte damals mir gewünscht, dass das okay ist, dass es andere machen. Ich glaube, man muss aber einfach rückblickend anerkennen, das hat zumindest es denjenigen, die sich eingesetzt haben, auf gar keinen Fall leichter gemacht, wenn nicht sogar schwerer, weil wir natürlich auch es normalisiert haben, dass man eben sich nicht so richtig da so reinhängt. Es hat unfassbar lange gedauert, bis in Deutschland wirklich Mainstream-Massen gesagt haben, ey Leute, hier müssen Menschenrechte für alle gelten, es braucht einen Frieden, es braucht einen Waffenstillstand. Wir haben uns da rausgenommen, zurückgehalten. Und das, glaube ich, muss man rückblickend sagen, es hat stattgefunden auf den Rücken von anderen.
Hat es den Moment oder Momente gegeben, wo Sie Greta persönlich gesagt haben, was Ihnen nicht gefallen hat?
Ja, wir haben uns natürlich ganz viel ausgetauscht rund um den 7. Oktober. Und ja, natürlich auch schon davor über diese Fragen. Es war aber klar, ehrlicherweise, oder wie ich es wahrnehme, rückblickend, ist, da ist was passiert, was ein solches Grauen war dort, in Israel vor allem erstmal und dann später in Gaza. Und dann melden wir uns als deutsche Bewegung und sagen, sorry Leute, wir haben hier irgendwie so ein Diskursproblem und wir haben noch das historische Ding und wir haben die Staatsräson. Und ehrlicherweise, ich kann auch nachvollziehen, dass da viele Leute international so ein bisschen meinten, heult leise. Wir haben hier wirklich große Probleme und irgendwie bei euch kommt ihr auf euren Diskurs nicht klar. Es ging ja bis zu einem Punkt, also ich meine, ich weiß nicht genau, wo jetzt gerade dieser Reflexionsprozess stattfinden, aber da wurden ja reihenweise irgendwie Menschenrechtsexperten wieder auch aus Unis ausgeladen, die ja Experten sind, teilweise in Holocaust-Fragen Expertise haben, die sozusagen Preise bekommen haben für das Sprechen über die Shoah, die ausgeladen wurden, jüdische Intellektuelle mit dem Verdacht auf Antisemitismus. Also da ist ja sozusagen, da kann ich verstehen, dass Menschen außerhalb so ein bisschen meinten, Leute, kommt mal auf euch klar, aber wir haben hier wirklich andere Probleme. Wir können uns jetzt nicht auch noch sozusagen darum kümmern. Und das heißt, wir waren natürlich da sehr auf uns allein gestellt, erstmal da irgendwie durchzunavigieren.
Haben Sie damals irgendwann gedacht, jetzt reicht's, das ist zu viel?
Also die Phase war auf jeden Fall in meinem Aktivismus die schrecklichste Phase und das muss ich ja wirklich, also das sage ich ganz nachdrücklich als jemand, die überhaupt nicht direkt weder von Antisemitismus betroffen ist, noch von Rassismus betroffen ist, die keine Verwandten hat, weder in Israel noch in Gaza oder sonst wo. Also das sage ich als Person, die ja wirklich nur die indirekten Folgen erträgt oder navigieren musste. Aber es war ein absoluter Horror, vor allem, weil es ja bei all diesen Fragen immer darum ging, die Welt brennt weiterhin. Und wir müssen eine Grundlage haben, um dagegen anzugehen. Wir brauchen dafür eine intakte Bewegung. Wir brauchen eine Öffentlichkeit, die mitmacht, die beim Ball bleibt. Wir brauchen internationale Gemeinschaften. Wir müssen international zusammenarbeiten können in der Klimafrage, auch wenn es super schwer ist, in verschiedensten Fragen zu navigieren. Also das war ein solcher Schmerz, weil es so ein Horror war, unter diesem Druck zu stehen, aber auch, weil wir und ich solche Angst hatten, was der Preis sein könnte, was wir verlieren könnten.
Was war der Moment, als Sie die Panikattacke hatten, vor der Sie sprachen? Was war da konkret passiert?
Das war irgendwann nach dem 7. Oktober, als klar war, das hört jetzt erstmal nicht auf. Mhm. Also die Angriffe auf uns hören nicht auf, die Verleumden hören nicht auf, das sozusagen sichtbare Erodieren von internationalen Zusammenhalten, das Misstrauen, was auf allen Eben und Ecken, die Enttäuschung, die ja von allen gegen alle sozusagen im Raum stand, das hörte nicht auf. Die Menschen, die sich gemeldet haben, die einfach enttäuscht waren, aber ja von allem enttäuscht waren. Also die einen, also wenn Leute mir schrieben und meinten, Luisa, ich bin so enttäuscht von euch, dann konnte alles kommen. Dann konnte kommen, wieso habt ihr nicht stärker fürs jüdische Leben eingesetzt? Und dann wollten wir sagen, ah, wir haben es eigentlich wirklich probiert. Warum habt ihr nicht stärker für die eingesetzt? Warum habt ihr das gesagt? Warum habt ihr das gesagt? Warum sagt ihr da nichts zu? Euer Schweigen ist unüberhörbar. All das, ne?
Weil unser Kerngeschäft das Klima ist,
naja, weil vor allem zu dem Zeitpunkt ist zumindest für mich nicht möglich war, diesen völlig konträr laufenden Erwartungen gerecht zu werden. Und das zu sein für alles und jeden, was alle in uns sehen wollten. Und wir haben da tagelang gerungen um einzelne Sätze, die wir gesagt haben. Ich war danach, ich glaube, fast ein Jahr lang in keiner Talkshow, weil ich solche Sorge hatte, dass ich da nicht die richtigen Worte in so einem Live-Moment treffen kann, dass ich dann irgendwas einreiße, was wir mühsam aufgebaut haben. Wir hatten ein solches Verantwortungsbewusstsein und konnten dem so offensichtlich laut der Welt nicht gerecht werden. Das war ganz...
Bis zur Paralyse.
Bis man dann irgendwann denkt, wie denn dann? Und ich glaube, hätten wir nicht vorher, deswegen blicke ich da auch so mehr mit sehr viel, ich glaube, fast Dankbarkeit drauf. Ich glaube, hätten wir nicht vorher so viel, so hart gearbeitet, dass Menschen uns vertrauen, dass die auch sowas sagen wie, ich sehe den Schmerz, ich sehe, wie schwer es euch fällt, ich sehe, dass ihr kämpft, ich sehe, dass ihr es gut machen wollt, ich sehe, dass ihr wirklich einfach nur da sein wollt für Menschen, die von Terror und Gewalt betroffen sind. Ich glaube, hätten wir davor nicht so hart gearbeitet, wären wir vielleicht daran völlig zerbrochen. Und jetzt sozusagen ist es schwer, in Sachen Klima voranzukommen. Aber wir können wieder mit zehntausenden Leuten auf die Straße gehen. Und wir können erfolgreiche Klimaklagen und Veranstaltungen machen. Und wir können mit Menschen ins Gespräch kommen. Und ich probiere eben dann auch, die Möglichkeit zu nutzen, sozusagen da vielleicht ein ganz, ganz bisschen, ganz, ganz kleinen Teil dazu beizutragen, dass wir auch ein bisschen reflektieren, was da eigentlich los war und auf wessen Preis da eigentlich welche Debatten geführt wurden.
War es in dieser Phase eine schwere Entscheidung für Sie, überhaupt weiterzumachen an der Spitze von Fridays for Future?
Nee, ich glaube, in der Phase war es vor allem hatte ich ein ganz tolles Verantwortungsgefühl und viele andere in der Bewegung ja auch, dass wir gemeinsam dachten, nee, wir sagen, müssen da jetzt gerade stehen und wir müssen da jetzt durchhalten und wir müssen das einfach probieren, die richtigen Worte zu finden, für die Leute da zu sein, das zu machen, was wir irgendwie machen können. Und ich glaube, dann etwas später, also irgendwann im 2024 oder so, da gab es, glaube ich, so Momente, wo ich einfach wahnsinnig erschöpft war, wo ich dachte, oh, das poltert dann so im Nachgang. Und das ist ja, ne, und dann habe ich erst gemerkt auch, was das eigentlich ausgelöst hat, was der Preis ist, ne, wie lange es braucht, Vertrauen zu gewinnen und wie schnell man es auch verlieren kann. Wie unerbitterlich teilweise Leute sind, die dann Sachen über einen schreiben und sozusagen im nächsten Augenblick sagen, oh sorry, ich hatte einen schlechten Tag. Und ich denke, ja, frag mich mal. Ich glaube, das kam erst später, dass wir uns so wirklich auch so Momente geben mussten, zu sagen, okay, jetzt probieren wir mal durchzuatmen.
Wie darf man sich in dieser schwierigen Phase ein Gespräch zwischen Ihnen und Greta Thunberg vorstellen?
Diese Fixierung auf Greta hier immer.
Ja, die ganze Bewegung hat die ja.
Ja, also ich glaube, in dieser Phase waren andere Leute vor allem wichtigere Gesprächspartner, einfach weil ich so sehr auf der Suche war nach Menschen, die die verschiedensten Perspektiven besser kannten. Also ich habe da wahnsinnig viel telefoniert und auch gesprochen und mir Rat eingeholt von eigentlich jeder Person, die ich kenne und vor allem aber auch von Menschen, die eine internationale und eine deutsche Öffentlichkeit verstehen, die verstehen, wie so Bewegungsdynamiken sind. Und ich habe probiert, nicht so zu verhärten in der Zeit, weil das ist ja dann, wo man schlechte Entscheidungen fällt, ist ja, wenn man so Angst hat davor, sich selbst zu hinterfragen, weil man nicht weiß, was die Antwort da wäre, dass man es nicht mehr macht. Und dann wird man sagen, dann wird man dogmatisch in der Sache und dann sozusagen macht man so eine performative Breitbeinigkeit, einfach weil man Angst hat, wenn ich jetzt hier das mal nicht mache, dann falle ich sofort um. Und ich habe probiert, gerade mit Leuten, denen ich vertraue, wahnsinnig empfindsam zu bleiben. Also das heißt, übersetzt am Telefon auch mal zu heulen. Ich habe zu dem Zeitpunkt ein großes Interview in der Zeit gegeben und bis 10 Minuten vor dem Interview hatte ich noch Schluck auf, weil ich wegen irgendwelch geweint hatte und ich es so krass fand und so schwer fand und so Sorge hatte, dass ich das Interview nicht gut mache und damit sozusagen nicht was auffange, sondern was lostrete und so. Und ich habe probiert, aber auch das zuzulassen und das auch vielleicht nicht jetzt sichtbar zu machen, aber also zumindest das auch zu benennen, zu sagen, Leute, hier ist ein Mensch und ich habe viel erlebt und viel gemacht und ich bin sozusagen voll committed, aber ich war auch da, also wie alt war ich da? Irgendwie Mitte 20 und ich gebe einfach mein Bestes und ich brauche andere Menschen, die auch das probieren, ihr Bestes zu geben.
Wir blicken nochmal ein bisschen nach vorne. Mhm. Gibt es eigentlich einen Plan B, wenn Sie irgendwann mal keine Aktivistin mehr sein möchten?
Nee, bisher habe ich eine solche Freude daran, Aktivistin zu sein. Und ich mache es aus vollem Herzen, auch wenn wir heute wirklich jetzt ja nur die schweren Themen gesurft haben. Aber der Rest ist ja eigentlich, oder das meiste andere, was ich mache, ist ja mehr gute Laune. Und ich finde es total...
Klimakrise, gute Laune ist auch so.
Genau, aber ich verbringe ja nicht den ganzen Tag mit der Klimakrise vor allem. Ich verbringe den ganzen Tag mit Menschen, die was gegen die Klimakrise machen. Und das macht gute Laune. Und ich liebe es herauszufinden, wie sich auch Aktivismus verändern kann und wie er seine Form verändert und wie es auch aussieht, wenn man als Jugendaktivistin älter wird. Ich finde das gerade raus und ich finde es spannend und solange ich diese Form von Einsatz für sinnvoll halte, mache ich ihn und wenn ich das nicht mehr mache, dann sage ich Bescheid. Dann ja.
Es gibt grünen Politikerinnen und Politiker, die träumen öffentlich davon, dass sie diese Partei mal anführen könnten.
Ja?
Ja.
Aha.
Katrin Göring-Eckardt hat es mal auch im Gespräch mit uns gesagt, fand dann auch viel Aufmerksamkeit und Sympathie. Sagen Sie, könnt ihr vergessen? Oder ist es eine Überlegung, dann klassisch politisch weiterzumachen und aufzusteigen?
Ich habe ja schon erzählt, ich bin große Freundin von Arbeitsteilung und ich glaube, Demokratie lebt davon, dass wir gute Leute in den Parteien haben und dass wir gute Leute haben, die in der Zivilgesellschaft was machen und man es am besten Fall so synergetisch und konstruktiv wie möglich irgendwie in Richtung lenkt.
War das ein Nein?
Ich glaube, das war sozusagen die Ankündigung dazu, dass ich sage, also hätte man mich vor 5 Jahren gefragt, was machst du in 5 Jahren, hätte ich jetzt, glaube ich, nicht dieses Gespräch hier sozusagen in den Raum gestellt. Und ich sozusagen bin jetzt ja Teil von der Generation, seit 10 Jahren wird praktisch alles, was ich sage, irgendwie öffentlich recorded. Das heißt, es ist jetzt Quatsch, irgendwie große Ankündigungen für die Zukunft zu machen. Stand jetzt bin ich sehr happy, wo ich bin. Und ich bin dankbar, dass andere Menschen in demokratischen Parteien ihre Rolle übernehmen.
Sie strahlen so viel Optimismus aus bei den schwierigen Themen, die wir hier diskutieren. Was gibt Ihnen Hoffnung?
Also das eine ist, ich glaube, die Feststellung, dass ich jetzt hier sitzen kann als Frau und ich kann alles sagen, was ich will praktisch, geht zurück, weil Frauen vor 100 Jahren Gott sei Dank nicht ihre Vision am Status quo festgemacht haben, sondern an einer möglichen Zukunft festgemacht haben. Und die haben gekämpft für eine Zukunft und sie wussten nicht, wie die wird und was wir draus machen, aber jetzt sitzen wir und machen was hoffentlich draus. Und ich glaube, aus dieser Haltung heraus kann ich ganz viel nehmen, dass ich denke, man weiß nicht, was zukünftige Generationen aus unserem Einsatz heute machen, aber man muss es ihnen einfach hinlegen als Darbietung und als Geschenk und vielleicht auch als Wiedergutmachung für das, was wir alle schon jetzt an Zukunft kaputt gemacht haben. Und das andere ist, dass ich also jetzt ja nun mal seit 7 Jahren erfahre, wie es aussieht, wenn man sich nicht einredet, dass man keinen Unterschied machen kann. Sondern, dass man sagt, Moment, die Welt wird aus Menschen gemacht und wir sind alle Menschen. Und vor allem, wenn wir mehr sind und wenn wir Macht aufbauen, dann können wir richtig was voranbringen. Und diesen Beweis haben wir öffentlich dargelegt. Das ist unübersehbar, dass das funktioniert und dass selbst die kleinsten Leute unglaublich Großes bewirken können. Und ich glaube, ich könnte mir es einfach nicht so richtig vorstellen, ein Leben zu leben, was an diesem Beweis, an dieser Feststellung vorbeilebt. Und dann, und das ist ja das Schönste, merkt man auch, sobald man einmal durch diese Tür guckt und sagt, ey, was geht eigentlich in der Welt, wo wir probieren, was zu bewegen, sieht man einfach diese ganzen anderen Menschen, die alle was machen, die alle sagen, ey, ich bin nur klein und ich kann nur was Kleines machen, aber zusammen sind wir mega viele und dann ist es auf einmal die Welt, die wir machen oder ein Teil davon. Und das ist ein solches Glück und ein solches Geschenk, das sehen zu können und ein Teil davon sein zu können. Und dann muss man sich gar nicht mehr die Frage stellen, wo die Hoffnung vom Himmel fällt, weil dann ist sie genau vor einem dort, wo diese Menschen alle zusammenkommen.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort.
Wunderbar, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Meine schwerste Entscheidung ist ein Podcast von Funke. Hauptmoderation: Julia Emrich und Jochen Gaugele. Produktion und Redaktion: Simon Eichinger, Alexandra Schaller und Jörg Krauthöfer.